Domradio, das Thema.
Die Freude der Liebe, Amoris Laetitia, so hat der Papst sein nachsynodales Schreiben genannt. Und darüber wollen wir heute sprechen im Domradio, uns verschiedene Facetten angucken. Und das tun wir mit Matthias Frieber am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. 5 Tage ist es her, dass Kardinal Schönborn und Kardinal Baldisseri das Papstdokument Amoris Laetitia nach der Familiensynode vorgestellt haben. Es geht um die Beratungen zum Thema Ehe und Familie in der katholischen Kirche. Da wurde heftig gestritten auf 2 Synoden und viele hatten sich jetzt vom Papst eine klare Antwort erhofft. Franziskus sagt so ein bisschen Jein und der Wiener Kardinal Christoph Schönborn, der das Papier vorgestellt hat, der berichtet auch darüber, was der Papst ihm zum Thema wieder verheiratet, Geschiedene und den Empfang der Sakramente gesagt hat.
Mir hat Papst Franziskus einmal in einem Gespräch gesagt, Euna Trappola, diese Verengung auf die eine Frage, dürfen Sie oder dürfen Sie nicht zur Kommunion gehen, ist eine Falle.
Eine Falle, in die man stürzen kann und die dann blind macht für das große Ganze, für das, was wichtig ist, sagt Kardinal Christoph Schönborn, der das Papstpapier Amoris Laetitia, Freude der Liebe, vorgestellt hat. Also, wenn wir jetzt nur noch darüber streiten, ob wieder verheiratete Geschiedene zur Kommunion gehen dürfen, dann verlieren wir doch das große Ganze aus dem Blick. Und dieses große Ganze, das betont Papst Franziskus, das ist ein großes Ja.
Es ist ein großes Ja zur Liebe, wie sie gelebt wird in Ehe und Familie. Und es ist ein großes Ja zur Hoffnung, dass dieses Ideal möglich ist, auch wenn es im Alltag über viele Schwierigkeiten, viele Mühen geht, aber noch wichtiger, das ist für mich die Kernbotschaft dieses Schreibens, ist die Freude daran.
Und doch werden jetzt viele enttäuscht sein, die hier mehr erwartet hatten und sich nun fragen, warum hat der Papst hier nicht deutlicher Stellung bezogen? Warum hat er nicht wieder verheirateten Geschiedenen erlaubt, zur Kommunion zu gehen?
Die vor allem in unserem Sprachgebiet, im deutschen Sprachraum, viel zu einseitig auf eine Frage hin konzentrierte Aufmerksamkeit, birgt in sich die Gefahr, dass man blind wird für den ganzen Reichtum des Themas.
Aber der Papst hätte mit einem klaren Wort auch dafür sorgen können, dass sich nicht mehr so heftig um dieses Thema gestritten wird und dass sich dann alle auf die wirklich wichtigen Fragen von Liebe, Familie und Ehe hätten konzentrieren können. Das sagen jetzt viele. Also noch einmal politisch gesprochen, wenn der Papst jetzt gesagt hätte, ja, Schlussstrich, wiederverheiratete Geschiedene dürfen ab sofort zur Kommunion, dann wäre das Thema doch vom Tisch und man könnte sich den Dingen zuwenden, die größer und wichtiger sind. Aber so eine, sagen wir, so eine Schlussstrichlösung in dieser Frage, die gibt es eben nicht, weil das Leben in diesen großen Fragen von Liebe und Ehe eben kein Schlussstrichleben ist, sagt auch Kardinal Schönborn.
Es gab und gibt immer wieder die Versuchung, Papst Franziskus nennt sie Bianco o Nero, schwarz oder weiß. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, alles oder nichts. Und deshalb sagt er ganz klar, das ist sicher ein Schlüsselsatz dieses Dokumentes, man darf weder von den beiden Synoden noch von diesem Dokument eine neue kirchenrechtliche Norm erwarten, die für alle Fälle passt.
Und deswegen ist ein ganz wichtiges Wort in dem Papstpapier das Wort Unterscheidung. Jeder einzelne Fall ist anders und muss vom anderen unterschieden werden, sagt Franziskus. Und deswegen muss der Seelsorger genau hinsehen und hinhören. Das genaue Hinhören ist ein weiterer Kern der Papstbotschaft. Hinhören unter dem alles entscheidenden Kriterium der Barmherzigkeit. Auch das betont Franziskus. Denn nicht Ausschluss, sondern Einschluss, also Integration muss das Ziel sein, sagt auch Kardinal Schönborn. Also
seine Einladung ist hinschauen, konkret auf die Lebenssituation der Betroffenen eingehen, sie begleiten, damit die Seelsorger mit den Betroffenen gemeinsam einen Weg der Unterscheidung, der Umkehr, der Bekehrung und der Integration in das Leben der Kirche gehen.
Kardinal Christoph Schönborn. Im Beitrag von Johannes Schröer, der Wiener Kardinal und Erzbischof, hat das Dokument am Freitag vorgestellt. Und was da im Einzelnen drinsteht und wie der Papst sein Schreiben aufgebaut hat, das besprechen wir gleich hier im Domradio-Thema. 9 große Kapitel umfasst das Schreiben Die Freude der Liebe Amoris Laetitia, über das wir heute hier im Domradio-Thema sprechen wollen. Es ist die Zusammenfassung der Familiensynoden, das sogenannte postsynodale Schreiben von Papst Franziskus. Und Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie ist jetzt bei mir im Studio. Jan-Henrik, wie baut der Papst dieses Schreiben denn auf?
Ja, wie du schon sagtest, es sind insgesamt 9 Kapitel und je nach Sprache und je nach Format ist die Seitenanzahl auch unterschiedlich. Also es war anfangs von 200 Seiten die Rede, die deutsche Fassung hat mit Inhaltsangabe etc. etwa 300 Seiten. Ja, aufgebaut ist das Ganze, dass er zunächst erstmal Ehe, Familie im Licht des Wortes versucht zu begreifen und zu erfassen. Also was sagt denn die Heilige Schrift darüber? Das ist das erste Kapitel und dann geht es um Wirklichkeit, Herausforderungen, dann aber auch die Berufung der Familie, also im Lichte der Worte Jesu. Und dann kommen die beiden Kapitel, die für die Eheleute ganz besonders wichtig sind. Das 4. und das 5. Kapitel, einmal die Liebe in der Ehe, dann aber auch die Fruchtbarkeit in der Ehe, also das Hingeordnetsein der Ehe auf Kinder hin, auf Nachkommen. Und dann geht es mit dem 6. Kapitel mit der Pastoral weiter, die dann möglicherweise eben für die pastoralen Mitarbeiter in den Gemeinden, in den Diözesen dann auch entsprechende Verantwortung tragen. Und für alle ganz besonders das wichtige Kapitel, wo auch vor allem von unserer Seite mal drauf geschaut worden ist, ist das 8., die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern. Da kommen dann so einige neuralgische Punkte.
Dann lass uns ein bisschen in diesen Text reingucken. Was sind denn, kann man das vielleicht auch überhaupt Kernsätze herausarbeiten oder ist es viel zu komplex, als dass man das auf einzelne Aussagen konzentrieren könnte?
Ja, Franziskus empfiehlt ja selbst in seinem Vorwort, dass man dieses, also erstmal sagt er, aufgrund dieser sehr umfangreichen Thematik, Ehe, Familie, 2 Synoden, bittet er auch um Verständnis dafür, dass dieses Schreiben so umfangreich ist und er empfiehlt, dieses Schreiben jetzt nicht hastig in einem durchzulesen, sondern wirklich, und wörtlich, ich zitiere, Abschnitt für Abschnitt geduldig zu vertiefen und jede Zielgruppe sollte sich vielleicht auch erstmal die Kapitel anschauen, die für sie selbst gemeint oder auf sie selbst bezogen ist. Also Eheleute vielleicht mal nur das 4. und das 5. Kapitel, die pastoralen Mitarbeiter vor allem das 6. Kapitel und da geht es dann natürlich auch um den Umgang, wie geht man zum Beispiel mit einer Ehe die zerbrochen ist. Oder zum Beispiel Franziskus rekurriert auch auf Ansprachen, die er gehalten hat. Also man kann sagen, dieses Amoris Laetitia ist eine Sammlung von Ansprachen, von Dokumenten, die sich im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, um Ehe und Familie zum Beispiel auch, dass zum Beispiel die Trennung manchmal das Einzige oder als dass eine Trennung unvermeidlich ist, eben zum Wohle der Kinder, was er ja in einer Generalaudienz vor kurzem einmal gesagt hat. Allerdings schränkt er auch wieder ein, sie muss jedoch als ein äußerstes Mittel angesehen werden.
Und darüber wollen wir heute sprechen im Domradio-Thema, uns auch die einzelnen neuralgischen Punkte noch ein bisschen besser angucken. Als nächstes sind wir verabredet zum Gespräch mit dem Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch. Der war selbst auch bei den Beratungen in der Synodenaula mit dabei. Und was er zu sagen hat, jetzt gleich in gut 3 Minuten im Domradio-Thema. Es geht um nicht weniger als vielleicht das zentrale Thema der Menschen, um die Liebe. Amoris Laetitia, das Schreiben von Papst Franziskus nach den Familiensynoden, ist unser Thema heute hier im Domradio. Der Papst gibt mehr Verantwortung auch in die Ortskirchen, wie er es schon häufiger bei anderen Themen getan hat. Und am Telefon dazu begrüße ich den Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, der auch der Familienbischof der Deutschen Bischofskonferenz ist und der in Rom bei der Synode dabei war. Guten Tag, Herr Erzbischof.
Guten Tag.
Freude der Liebe heißt dieses Schreiben. Wie definieren Sie das ganz persönlich für sich? Was ist die Freude der Liebe?
Die Freude der Liebe ist die Freude des Herzens, das sich zum Klingen bringt in der Füllung der Bewegung zu Gott und zum anderen hin. Die Freude des Herzens, das spürt, dass über die Liebe es selbst seine Erfüllung findet und ein Stück hineingenommen ist in die große Liebesbotschaft Gottes. Das ist die Freude der Liebe, die sich konkret äußert in ganz konkreten menschlichen Beziehungen, in der Familie, zum Mann, zur Frau, zu den Kindern, aber auch weit darüber hinaus. Es ist die Grundstimmung des Lebens.
Es ist ein großes, intensives, komplexes Schreiben, das der Papst vorgelegt hat zu genau diesen Themen. Ein Punkt ist, dass er einige Sachen auch ein bisschen dezentraler sieht. Also freut Sie dieses neue Gewicht auch für die Ortskirchen oder ist es auch die Last der Verantwortung?
Zunächst einmal ist es natürlich die Wahrnehmung, dass wir in der kirchlichen Ehelehre und im Evangelium von Ehe und Verheißung, in den Überlegungen zum sakramentalen Charakter der Ehe einfach verbunden sind, der ganzen Kirche. Das obliegt sicherlich nicht einer einzelnen Kirche. Hier sind wir verbunden. Hier stehen wir gemeinsam wirklich auch zu manchen Alternativen in der Gesellschaft, die ganz andere Worte und Inhalte mit dem Begriff Ehe und Familie füllen. Ist aber zu der gleichen Zeit eine große Herausforderung, insofern der Papst sagt, dass wir an der Verheißung, an dem Evangelium, an der Wahrheit über die Liebe und die Ehe festhalten und sie immer mehr vertiefen. Aber schlicht und ergreifend, dass die konkrete Situation einfach gegeben ist, dass zur Wahrheitserkenntnis auch immer die Situation des einzelnen Menschen, des einzelnen Paares, der einzelnen Familie gehört. Und dass das in eine Spannung und in eine Verantwortung hineinzuführen ist, die dann zu konkreten Entscheidungen führt. Ich würde es also nicht vor allen Dingen eine örtliche logistische Trennung als eine örtliche logistische Trennung bezeichnen, sondern als die Verantwortung gegenüber dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Paar, mit dem wir unter dieser Verheißung konkret das Leben gestalten.
Sie waren ja in der Synodenaula selbst dabei. Finden Sie sich und die Beratungen auch wieder in diesem Schlussdokument?
Außerordentlich. In vielen Formulierungen höre ich die Diskussion, höre ich auch das, was andere Mitbrüder sagten, was wir im kleinen Zirkel im Codex Germanicus sagten, von dem ja auch einige Passagen drin sind, höre ich heraus so Gedanken, um die wir gerungen haben. Der Heilige Vater spricht es ja auch öfters an, etwa die Frage, ist nicht solch eine Linie, wie er sie verfolgt, führt die nicht dazu, dass die Klarheit aufgegeben wird? Das haben ja manche Synodenväter auch so als Sorge formuliert. Und genauso wie ganz andere Fragen von uns eingebracht wurden, da drin sind, wie zum Beispiel die Frage der Alleinerziehenden oder der Ehen zwischen kirchlich gebundenen und Menschen, die keine Glaubensrichtung sich zustellen oder sogar bewusst Atheisten sind, oder die große Problematik der Migrantenfamilien. Also, dass er das alles aufgegriffen hat, finde ich wunderbar.
Es gab ja zwei Umfragen im Vorfeld der Synoden und die haben ja deutlich gezeigt, dass auch viele praktizierende Katholiken mit der Lehre, so wie sie bisher war, nichts mehr anfangen können, dass sie ihnen ganz einfach gesagt zum Teil egal ist. Ändert da ein Schreiben des Papstes etwas daran? Hört man da drauf?
Ich hoffe zunächst mal, dass sie das Schreiben lesen und dass sie vielleicht spüren, wie, ich zitiere es den Papst, ihr Saiten in ihrem Herzen zu klingen bringt. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen eine ganz andere Liebe, eine ganz andere Vorstellung von Treue und Verlässlichkeit in ihren Beziehungen haben. Sicherlich stellen sie die Frage, erstens, was geschieht, wenn wir scheitern, wenn wir das nicht erfüllen können. Und zweitens ist natürlich auch so, dass sie vieles von dem, was wir als Kirche vertreten und wie wir es auch vertreten, nicht verstehen oder sogar auch ablehnen. Das ist eine große Herausforderung für uns. Ich will das mal einem konkreten Beispiel sagen. Das hohe Bild der Ehe und die Botschaft, wie sie von der Heiligen Schrift und von Christus her zu sehen ist, ist für viele, die als junge Paare zu uns kommen und heiraten wollen, sehr, sehr weit weg. Sie haben es nicht gelernt, was es bedeutet in ihrer Familie, und haben es auch nicht sonst gelernt. Also müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir verantwortlich sie zur Ehe führen wollen, die Frage nach Ehevorbereitung. Müssen wir nicht einen richtigen Glaubenskurs vorschicken, damit sie auch ehrlich in den Glauben Ja sagen können zu dieser kirchlichen Eheschließung? Oder die andere Frage, wie begleiten wir junge Paare? Hier fordert der Papst ja die Gemeinden auf, gerade junge Paare in den ersten Jahren intensiv zu begleiten. Wo geschieht das nicht? Sein Vorwurf, wir kümmern uns mehr um Geschiedene, als dass wir uns einsetzen für die Stabilisierung von Ehen, ist ja schon ein Stachel, der eigentlich uns schon in Bewegung bringen muss.
Gerade in Deutschland ja ein heiß diskutiertes Thema. Das bringt mich zu der Frage, was das auch für Deutschland heißt. Es gab ja vor einigen Jahren diesen Vorstoß vom Freiburger Seelsorgeamt, gerade in Sachen wiederverheirateter Geschiedener, da einen ganz neuen, liberaleren Kurs zu gehen. Was heißt das zum Beispiel für diese ganzen Vorstöße? Erwartungen waren ja reichlich geäußert worden aus Deutschland.
Zunächst mal, es gibt, wenn ich das sehr pauschal jetzt sage, Rechte, konservativ stark konservativ geprägt, und Linke stark progressiv geprägt. Die wollen beide eigentlich dasselbe, eine klare juristische Linie. Der Papst muss sagen, das geht, und der Papst muss sagen, das geht nicht. Diesen Weg geht der Heilige Vater nicht, sondern schlicht und ergreifend, er sagt mit aller Klarheit auch am Anfang, ich werde kein neues System hier aufbauen. Aus Überzeugung nicht, nicht wegen Kompromiss oder wegen Feigheit, aus Überzeugung nicht. Weil ich schlicht und ergreifend beim Evangelium und bei der Wahrheit der Liebe und der Ehe bleibe, und sage nur, diese Wahrheit muss in Beziehung gebracht werden zu dem einzelnen Menschen. Und dann finde ich die Wahrheit dieses Lebens und dieser Liebe und dieses Menschen. So, der Papst wird keine neue Lehre und kein neues Gesetz erlassen nach dem Motto, wenn du das und das tust, dann darfst du zur Kommunion gehen. Also das ist nicht so zu fassen. Insofern wird es kein neues Regelsystem geben, wie manche erwarten, keine neue kanonische Rechtsprechung, sondern schlicht und ergreifend, die Lehre bleibt. Aber zur Wahrheitsfindung und zur Beurteilung des anderen die Begleitung und die Unterscheidung sehr wichtig, und das ist eine Aufgabe weit vor allen ordentlichen und Neuerungen, die manche fordern, hinweg.
Eine letzte Frage habe ich noch, Erzbischof Koch. Wenn Kritik an diesem Papier des Papstes geäußert wird, dann geht es vor allem in die Richtung der homosexuellen Partnerschaften, dass der Papst zwar sagt, keine Diskriminierung, aber Gleichstellung ist nicht. Was heißt das für die Ökumene? Gerade Sie in Berlin, die Landeskirche Berlin-Brandenburg ist eine der nächsten Kirchen, die genau diese Gleichstellung jetzt angehen möchte. Was heißt das für das ökumenische Verhältnis?
Ich habe darüber mit dem evangelischen Landesbischof gesprochen und ich habe das auch in einem Interview noch einmal deutlich machen. In dem Punkt sind wir sehr weit auseinander. Für uns ist die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau, ein Leben lang ausgerichtet und offen für die Weitergabe des Lebens. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern Differenzierung. Für uns ist die in der Schöpfung von Gott angelegt. In der Schöpfung, der Gott, der den Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, in dieser Beziehung ein Abbild seiner Liebe, wenn Sie wollen, der Dreifaltigkeit gegeben hat. Und der genau diese Schöpfungswirklichkeit dann Christus zu einem tiefen Ort der Erfahrung des Bundes Christi mit seiner Kirche gemacht hat. Das ist eine Glaubenswirklichkeit, eine heilige Wirklichkeit. Für mich geht es dabei nicht um irgendeine Lebensform nur, sondern um ein Glaubensgeheimnis, um die Nähe Gottes in einer Gemeinschaft. Ehe und Familie sind für uns gelebte, von Gott geschenkte, sakramental wirkliche Kirche. Das sieht die evangelische Kirche völlig anders. Die Ehe ist für sie ein weltliches Ding, das gesegnet werden kann. Dann kommen sie natürlich auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen im konkreten ethischen Bereich und auch in Segensformen. Die können wir nicht teilen. Es zeigt sich, dass wir in diesem Punkt schon eine Differenz haben, nicht nur in irgendwelchen kulturellen, geschichtlichen, psychologischen Differenzen, wie sie so entstanden sind, sondern auch schon in theologischen Fragen der Schöpfungslehre, der Sakramentenlehre, des Kirchenverständnisses. Das wird an dem Punkt wieder einmal deutlich.
Der Erzbischof von Berlin und Familienbischof der Bischofskonferenz, Heiner Koch, im Domradio-Thema zum nachsynodalen Papstschreiben von Franziskus. Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Einen guten Tag.
Sie hören Domradio. Das Thema heute mit dem Thema Amoris Laetitia, die Freude der Liebe, das Schreiben von Papst Franziskus nach den Familiensynoden. Seit über 20 Jahren kämpft die kirchenkritische Initiative Wir sind Kirche um grundlegende Reformen, weniger Klerikalismus, Aufhebung des Zölibats, Gleichstellung der Frauen. Das sind einige der Forderungen. Und in diesem postsynodalen Schreiben von Papst Franziskus sieht die Initiative eine wichtige Weichenstellung. Und darüber möchte ich gerne mit der Bundessprecherin, mit Sigrid Grabmaier, sprechen. Guten Tag. Sie haben im Vorfeld von einer Nagelprobe für die Reformfähigkeit der Kirche gesprochen. Ist die mit diesem Schreiben bestanden?
Ja, ich würde mal sagen, wir sind in einem Reformprozess drin. So ganz bestanden, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall auf einem guten Weg. Auf der einen Seite sind es natürlich noch ein paar Dinge, wo wir noch nie so ganz glücklich sind, aber also Sie haben eine unserer Forderungen ja zitiert, das ist weniger Klerikalismus. Und genau diese Idee wird eigentlich sehr deutlich in diesem neuen Schreiben. Es geht nicht mehr darum, dass alles vom Lehramt entschieden wird, dass immer mit einer Drohgebärde gearbeitet wird, sondern es geht darum, dass Christinnen und Christen selbstverantwortlich sind, sich selber Gedanken machen, sich selber auseinandersetzen und dass sowas auch einfach seinen Platz haben muss in der Kirche.
Das heißt, Sie haben mit Papst Franziskus einen Anwalt gefunden, auf den Sie lange gewartet haben?
Ja.
Das ist eine klare Aussage. Der Papst ist ja in vielem ganz deutlich in diesem Schreiben, zum Beispiel auch in der Verurteilung der Gender-Ideologie oder in der, dass homosexuelle Partnerschaften nicht gleichzustellen sind. Sind Sie mit dem Papst in diesen Punkten auch überein?
Nein, da kann ich ihm leider überhaupt nicht folgen. Und was er jetzt zum Beispiel bei seiner Umweltenzyklika Laudato Si richtig gemacht hat, also komplett richtig gemacht hat, nämlich dass er sich mit Fachleuten, mit kirchenfernen Fachleuten über bestimmte Punkte auseinandergesetzt hat zur Ökologie, das hätte ich mir gewünscht, dass das auch stattgefunden hätte jetzt für das nachsynodale Schreiben, dass er sich mit Psychologen oder mit Biologen, mit Humanwissenschaftlern zusammengesetzt hätte und eben nicht stehen geblieben wäre bei der Besitzstandswahrung kirchlicher Doktrin. Also die ist natürlich immer noch da und damit können wir überhaupt nicht zufrieden sein.
Also doch nicht der richtige Anwalt?
Das würde ich jetzt mal gar nicht so sehen. Er ist der Mann, der im Moment wirklich ganz verschiedene Leute an einen Tisch bringt, der auch eine Vorstellung hat, wo er hin möchte, dass er in bestimmten Punkten andere Positionen vertritt, als wir die vertreten. Das ist ja kein Grund zu sagen, mit dem können wir gar nicht oder das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, das ist auch so biblisch, kann man das so gut nachvollziehen. Er ist so ein bisschen wie Mose, er macht sich auf den Weg, er ändert viel, er überwindet Hindernisse, er teilt das Meer.
Und er wählt eine neue Sprache, der Papst?
Und er wählt eine neue Sprache. Ob er selber im gelobten Land ankommen wird, das wissen wir nicht. Ich meine, das wissen wir alle nicht, ob wir da ankommen werden. Aber jedenfalls, er macht sich auf den Weg. Er geht aus dieser lange währenden babylonischen Gefangenschaft, die wir eigentlich doch auch erlebt haben mit den beiden Vorgängerpäpsten. Da bricht er auf.
Frau Kappmeier, erlauben Sie mir eine ketzerische Frage an dieser Stelle. Wenn Sie selber, wir haben ja schon drüber gesprochen, weniger auf Klerikalismus setzen, trotzdem haben Sie anscheinend ein Interesse an Papst Franziskus und seinen Texten.
Ja, natürlich, weil Kirche, das sind wir ja zusammen. Also Kirche sind wir zusammen mit den Menschen, die als breites Volk marschieren, und das sind wir auch mit unserem Papst und mit unseren Bischöfen. Er entwickelt ja eine neue Perspektive. Er ist jetzt sozusagen der Hirte, der nicht mehr vorne wegmarschiert mit der großen Standarte, auch wenn wir gerne auf seine Zeichen hinschauen. Er ist derjenige, der sagt, Mensch, denk doch mal selber. Also das passiert sowohl in diesem Schreiben jetzt, in diesem Schreiben, nachsynodalen Schreiben, als auch eben in zum Beispiel Laudato Si. Er sagt, denkt selber, tut selber. Ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt denken, tut das. Und das ist, denke ich, der ganz wichtige Impuls, der aus diesem Schreiben hervorgeht, abgesehen davon, dass immer noch etliche Punkte, gerade die Idee der Unauflöslichkeit der Ehe und so weiter, dass man die vielleicht doch mal theologisch neu bewerten müsste.
Das wäre auch meine Frage, Frau Grabmeier, zum Schluss. Sie haben ja von einer Weichenstellung gesprochen. Wie sehen Sie denn jetzt den Weg? Was wird denn da jetzt folgen? Wie geht es jetzt weiter?
Er gibt ja sehr viel Verantwortung in die Ortskirchen, also sowohl in die Bischofskonferenzen als auch wirklich in die Gemeinden und zu den Menschen hin. Es ist eine neue Aufforderung, sich in den Dialog zu begeben. Ich hoffe, dass es für Deutschland nicht schon zu spät ist. Also wir haben ja erlebt, dass in der Vergangenheit es immer wieder mal so Dialoge gegeben hat und Auseinandersetzungen. Meistens war es dann so, dass das, was das Kirchenvolk eingebracht hat, nicht sehr ernst genommen worden ist. Ich hoffe, dass sich da was ändert. Und dass auf diesem Weg auch Theologen und Theologinnen neu gehört werden, die andere theologische Ansätze bringen als die, die vom Lehramt bisher präferiert worden sind.
Sigrid Grabmeier von der kritischen Initiative Wir sind Kirche, danke für Ihre Einschätzung heute im Domradio Thema.
Dankeschön, guten Tag noch.
Wir haben natürlich hier im Domradio schon seit Freitag die Einschätzung eingeholt, zum Beispiel die von Holger Dörnemann aus dem Referat Ehe und Familie hier im Erzbistum Köln. Und er hat uns direkt nach dem Bekanntwerden des Schreibens Folgendes gesagt.
Für mich persönlich hat es die Erwartungen sogar übertroffen. Dahingehend, weil ich persönlich mich sehr stark auch investiert habe für einen Gedanken, den Freundschaftsgedanken im Blick auf die Ehe auch stark zu machen, der die Möglichkeit hat, wenn Ehe eine besondere Form der Freundschaft ist, dann kann man andere Formen der Freundschaft eben auch in einer wertschätzenden Perspektive wahrnehmen. Das hätte ich nie so erwartet, weil davon war bislang gar nicht die Rede in den synodalen Prozessen, in den beiden Familiensynoden des letzten und vorletzten Jahres. Von daher bin ich also persönlich überglücklich, und im Blick auf die ganz vielen, ja auch strittigen Themen, kann ich auch deutlich sagen, da hat sich was bewegt.
Und über die strittigen Themen wollen wir gleich sprechen im Domradio-Thema. Das war Dr. Holger Dörnemann vom Referat Ehe und Familienpastoral im Erzbistum Köln. Und wenn Sie mehr von ihm hören wollen und mehr von seinen Einschätzungen, dann empfehle ich Ihnen unser Internetportal www.domradio.de. Das Thema im Domradio. Jan-Henrik Stehns aus der Domradio-Redaktion Theologie ist wieder bei mir im Studio. Wir wollten uns ein paar strittige Themen dieses Schreibens nochmal vornehmen. In den Beratungen hat es ja immer wieder Streit gegeben, auch um einzelne Fragen. Jan-Henrik, hier in Deutschland diskutiert man am meisten und am intensivsten schon seit Jahren über das Thema wiederverheiratet Geschiedene. Was finden wir dazu in dem Schreiben?
Ja, da geht es ja vor allem um den Sakramentenempfang und da haben ja auch schon während der Pressekonferenz am vergangenen Freitag im Vatikan in der Sala Stampa einige Journalisten darauf hingewiesen oder gefragt, warum denn der Papst das Entscheidende in einer Fußnote bringt. Das Ganze ist im 8. Kapitel findet sich das, Abschnitt 305, da geht es um sogenannte irreguläre Situationen und das natürliche Sittengesetz, auf das Franziskus anspricht. Und da heißt es dann in der Fußnote 351, da spricht er dann einmal drauf an, in gewissen Fällen könnte es auch die Hilfe der Sakramente sein. Deshalb, und dann kommt er einmal auf den Beichtstuhl zu sprechen und erinnert nochmal daran, dieser darf keine Folterkammer sein. Aber er betont auch, dass die Eucharistie, und da klingelt es bei einigen noch in den Ohren, nicht eine Belohnung für die Vollkommenen, sondern ein großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen ist. Also das heißt, er sagt hier nicht ganz klar, ja, geht.
Er öffnet einen Weg.
Er sagt aber auch nicht, geht nicht, sondern er lässt es offensichtlich so ein bisschen offen. Und genau das hat unter anderem auch der Freiburger Dogmatiker Helmut Hobing kritisiert.
Diese Entscheidung nicht zu entscheiden, aber dennoch in einer Fußnote oder in Zweien den Spalt zu öffnen für eine Korrektur eben von Familiaris Consortio, das kommt mir schon vor wie Ausdruck einer doch jesuitischen Dialektik, nicht? Das muss ich sagen. Und man fragt sich ja auch, wer an diesen Texten gearbeitet hat. Seriös ist dieses Vorgehen meines Erachtens nicht. Und irgendwann wird Franziskus selbst oder sein Nachfolger diese Entscheidung dann auch offiziell, die jetzt ermöglicht worden ist, treffen müssen. Daran führt meines Erachtens kein Weg dran vorbei.
Soweit also Helmut Hoping hier bei uns im Domradio. Jan-Henrik, ein anderer strittiger Punkt ist immer das Thema, wie geht man mit der Sexualität um, mit Sexualerziehung, mit Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Was sagt der Papst dazu?
Ja, es ist in der Tat so. Also Papst Franziskus spricht über sehr, sehr viele Dinge sehr liebevoll, sehr, ich würde mal sagen, sehr pastoral. Er hat bei einigen Punkten, hat er allerdings formuliert, er recht hart, finde ich. Und wir haben ja eben von Dr. Holger Dörnemann schon gehört, die Wertschätzung des Freundschaftsgedankens in der Ehe, dass man das vielleicht auf andere Partnerschaften auch vielleicht übertragen könnte. Ganz sicher nicht auf den der homosexuellen, der gleichgeschlechtlichen Beziehung. Da heißt es nämlich im 6. Kapitel, geht es nämlich um die Verbindung zwischen homosexuellen Personen. Und hier folgt Franziskus ganz klar der Synode, nämlich, dass es keinerlei Fundament dafür gibt, ich zitiere, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn. Und jetzt wird er noch härter. Es ist unannehmbar, dass auf die Ortskirchen in dieser Frage Druck ausgeübt wird und dass die internationalen Organisationen Finanzhilfen für arme Länder von einer Einführung der Ehe unter Personen des gleichen Geschlechts in ihrer Gesetzgebung abhängig machen. Das, finde ich, ist schon eine sehr knallharte Formulierung. Wäre das von einem anderen Papst gekommen, ich hätte mir vorstellen können, darauf hätten sich die Medien sicherlich gestürzt. Also hier ist Franziskus unnachgiebig. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch die Sexualerziehung. Er im 7. Kapitel zum Beispiel plädiert Franziskus dafür, dass die Sexualerziehung, die ein gewisses Schamgefühl hütet, ein unermesslicher Wert ist. Und jetzt, ich zitiere, auch wenn heute manche meinen, das sei eine Frage anderer Zeiten. Also tatsächlich, Franziskus, wir merken, er kommt aus einer anderen Kultur als unserer mittelwesteuropäischen. Und gerade vor dem Hintergrund einiger Diskussionen, zum Beispiel Lehrplan Baden-Württemberg etc., hier nimmt Franziskus ganz eindeutig die Position und derer ein, die hier bei uns in unseren Breiten eher so, ich sage jetzt mal, als religiöse Fundamentalisten bezeichnet werden.
Einige strittige Punkte im Schreiben Amoris Laetitia von Papst Franziskus. Einschätzung dazu von Jan-Henrik Stehens aus der Domradio-Redaktion Theologie. Das Thema heißt die Sendung, Sie hören das Domradio. Kommunikation ist Papst Franziskus wichtig, der Dialog. Mehr Verantwortung für die Seelsorger, weniger Zentralismus in Rom. Immer wieder kommen solche Worte von Papst Franziskus, jetzt auch ganz besonders in seinem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia, über das wir heute sprechen. Wie aber geht man an der Basis damit um? Pfarrer Franz Meurer ist Pfarrer im Kölner Osten in den Stadtteilen Höhenberg und Pfingst und weit über Köln bekannt für sein soziales Engagement. Guten Tag, Pfarrer Meurer.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Spricht Ihnen der Papst aus dem Herzen mit mehr Verantwortung für die Priester?
Ja, mir hat ja schon Papst Benedikt aus dem Herzen gesprochen, denn ein Kind hat ihn gefragt, wie viele Wege zu Gott gibt es? Und da hat er gesagt, so viele, wie es Menschen gibt. ist ja nicht nur mehr Verantwortung für die Priester, sondern es wird, glaube ich, allen deutlich gemacht, Liebe braucht Verantwortung. Wobei ja das Schöne ist, dass der Papst endlich mal deutlich macht, wie schön die Liebe ist. Auch die körperliche Liebe, dass man also nicht mehr Angst haben muss als Christ, dass man einen großen Teil, wichtigen Teil seines Lebens unter der Bettdecke verstecken muss. So kommt das bei den Leuten an. Die sind also froh.
Drückt der Papst also aus, was vielleicht eh schon Praxis ist?
Ja, das ist ja eh ist schon immer Praxis, von den Menschen her zu denken. Ja, der Papst hat ja gesagt, die Wirklichkeit kommt immer vor der Idee. Oder vom Papst wird gesagt, er guckt auf der Welt aus der auf die Welt aus der Perspektive eines Schuhputzers. Das heißt, Seelsorgerinnen und Seelsorger müssen sich immer mit den Menschen identifizieren. Wenn ich jetzt am nächsten Samstag nicht aus der Perspektive der Kommunionskinder auf die Welt gucke, ja, also jedes Kind ist mehr wert als alles Gold der Welt, ja, dann hören die Kinder weg und kommen erst gar nicht. Wenn wir das aber machen, nicht aus unserer Perspektive, ja, meinen könnten wir die Welt sehen, sondern wir haben einen Blick von vielen, dann sind wir doch da, wo Jesus war. Jesus ist doch Mensch geworden, um aus unserer menschlichen Sicht auf das Leben zu schauen.
Wie verstehen Sie denn das Zusammengehen von Barmherzigkeit und Lehre? Das ist ja das, wo die meisten mit Argusaugen nach Rom geguckt haben, wie der Papst da die Streitfragen löst. Wie verstehen Sie das, was der Papst geschrieben hat?
Also meine Meinung ist, das ist immer typisch deutsch. Wir wollen immer, dass uns einer sagt, wie es ist. Ja? So, Normen sind aber dazu da, eine Richtung anzugeben. Normen sind dazu da, ja, nach Möglichkeit umgesetzt zu werden. In jeder Messe bekennen wir 7-mal unsere Schuld, da wir also den Normen nicht nachkommen. Kyrie eleison, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, noch kurz vor der Kommunion. Also, dass Barmherzigkeit und Gesetz keine Gegensätze sind, sondern sich ergänzen müssen, wissen wir doch schon seit Augustinus. Barmherzigkeit ohne Gesetz ist Anarchie, Gesetz ohne Barmherzigkeit ist Diktatur, zum Beispiel, ist da zu lesen. Also macht der Papst eigentlich was ganz Traditionelles. Er hat jetzt nur noch mal einen Mittelpunkt gerückt, dass er selber Seelsorger ist. Das ist ja vielleicht das Besondere. Wir haben jetzt einen Seelsorgepapst, der will die Familien stärken. Ja? Der weiß auch aus seiner eigenen Biografie, er war ja mal ein Jahr lang wirklich, könnte man fast sagen, depressiv, spirituell depressiv, weil er gemerkt hat, ich muss auch mein Leben ändern. Hatten wir ja vorige Woche auch jeden Tag im Evangelium Nikodemus, etwa 60 Jahre alt, spricht mit Jesus mitten in der Nacht und dann wird er wiedergeboren aus dem Heiligen Geist. Also im Letzten ist es eine ganz fromme spirituelle Erfahrung und nicht nur eine normative gesetzliche, die uns dieses neue Schreiben schenkt.
Dann lassen Sie mich noch nach der Praxis fragen. Sie sind ja, ja sozusagen an der Basis, an der Praxis, ja, jeden Tag vor Ort. Wenn der Papst sowas sagt wie keine Diskriminierung von homosexuellen Paaren, aber keine Gleichstellung. Individuelle Beurteilung der Einzelfälle bei wieder verheiratet geschiedenen, aber keine grundsätzliche Sakramentszulassung. Ja. Wie gehen Sie damit um in der Praxis?
Ja, eins ist ja klar. Wir müssen die Frage der Homosexualität demnächst noch besser lösen. Ich kann aber verstehen, dass Christen in Afrika oder in Südamerika da noch nicht so weit sind. Wir wissen hier in Deutschland zum Glück, es gibt super homosexuelle Paare, die in Treue leben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Da wird sich die Kirche auch ganz sicher weiterentwickeln. Aber ganz wichtig ist, wenn man ein Ziel hat, ist nicht wichtig, wie groß die ersten Schritte sind, sondern ob die Richtung stimmt. Und die Richtung stimmt beim Papst. Und in der Praxis gibt's doch nur eins. Wenn ich jetzt 8 Kinder habe, ja, und ein 9. kommt und man lebt von Hartz IV, ja, und der Herr J. sagt nicht, du musst verhüten, dann stimmt irgendwas nicht.
Und wie gehen Sie dann einfach damit um?
Ja, wie ganz einfach. Ich habe auch schon mal natürlich einer ganz armen Mutter Verhütungsmittel bezahlt, weil er die Krankenkasse nicht bezahlt hat. Das hätte der Papst doppelt so oft getan, weil der wird wahrscheinlich mehr Einsatz bringen als ich. Das heißt, wir haben doch eine völlig andere Realität, ob ich jetzt fett im Fleische lebe mit 2 Gehältern, mit einer ausreichend großen Wohnung oder wie die Familie, die vorige Woche bei uns ja in der Tageszeitung war, 7 Kinder, 82 Quadratmeter, beide arbeiten fleißig wie die Eieruhr. Aber in unserer Stadt gibt es zum Beispiel für Kinderreiche einfach keine Wohnungen. Punkt. Also solche Fragen werden dann plötzlich virulent, wie weit wir Christen in der Lage sind, uns da einzusetzen.
Pfarrer Franz Meurer aus den Kölner Stadtteilen Höhenberg und Pfingst mit seiner Sicht auf die Dinge und mit seiner Sicht auf das Papstschreiben Amoris Laetitia. Ganz herzlichen Dank für diese offenen Worte, Pfarrer Meurer.
Alles gut. Tschüss.
Im Oktober 2014 und im Oktober 2015 kamen Bischöfe aus aller Welt im Vatikan zusammen, um über Ehe und Familie zu beraten. Jetzt hat der Papst alle Beratungen in ein Abschlussdokument gegossen, über das wir heute sprechen im Domradio. Und wir wollen auch die Kritik an Franziskus und an diesem Text beleuchten. Und dazu begrüße ich einen Kollegen im Domradio-Thema, Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich grüße Sie, Herr Deckers.
Ja, schönen guten Morgen nach Köln.
Mit seinem Stil verwirke er die Autorität des Papsttums, haben Sie geschrieben. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache?
Sowohl als auch. Ein ganz zentraler Satz ist ja, dass nicht alle Fragen sozusagen das kirchliche Lehramt bzw. der Papst in Rom entscheiden muss. Also er gibt natürlich, er öffnet Räume für mehr situative Entscheidungen, wem auch immer die dann zukommen, ob das der einzelne Pfarrer ist, ob das Bischofskonferenzen einzelner Länder sind oder ob das unter Umständen auch für bestimmte Regionen gemeinsame Wege gefunden muss. Nur diese Wege skizziert er nicht. Er öffnet einen Raum, ohne diesen Raum zu konturieren. Also eigene Ansprüche zurückzunehmen auf formale Ansprüche ist, glaube ich, gut, weil wir haben ja seit Johannes Paul II. Und Paul VI. Und Benedikt in der Tat so eine Art Imperial Overstretch erlebt. Man versucht, den Zentralismus so auf die Spitze zu treiben, dass die Spitze selber dabei bricht.
Aber ist nicht genau das, was Franziskus jetzt macht, das, was viele seit Jahren erwarten, mehr Freiräume zugestehen?
Ja, aber Freiraum für sich genommen, der ist ja noch nicht qualifiziert. Also hier geht es ja auf der einen Seite um eine Fiktion, die Franziskus aufrechterhält, nämlich die Einheit von Praxis und Lehre, steht da drin. Auf der anderen Seite, es muss gar nicht alles in Rom entschieden werden, richtig. Aber da kann man sagen, er macht auch mit dem Subsidiaritätsprinzip in der Kirche endlich ernst. Aber auch dieses Subsidiaritätsprinzip hat ja bestimmte Regeln. Das Ganze ist ja nicht sozusagen Theologie- oder theoriefrei, was hier passiert. Es gibt nach wie vor sozusagen den harten normativen Bestand der katholischen Sexualmoral, ob das Humane Vitae ist, bestimmte Überzeugungen, welche Formen von Partnerschaften gehen und nicht gehen. Das lässt er ja völlig unberührt, sondern er baut im Grunde um diesen harten Kern herum sozusagen eine Art Pufferzone und sagt, naja, also alle gehören doch irgendwie zur Kirche und alle sollen an dem Leben teilnehmen können. Aber wenn jemand offen dissentiert, kann das mit seinem Gewissen ausmachen, vielleicht mit seinem Pfarrer ausmachen. Das ist sozusagen, also dass die Spannung zwischen Freiheit und Bindung, zwischen Norm und Normanwendung, Normapplikation, diesen ganzen theologischen Fragen, die sich mit diesem Weg verbinden, sind überhaupt nicht geklärt. Also man kann sagen, Stichwort Eucharistie, Wiederverheirat geschieden. Dahinter steht die Kernfrage, ist die Möglichkeit an der Eucharistie teilzunehmen, ist das gewissermaßen die Belohnung für tugendhaftes Verhalten oder ist die Teilnahme an Eucharistie auch Teil eines Weges? Also da geht es um harte Fragen der Sakramententheologie. Und die werden in diesem Dokument systematisch ausgeblendet.
Er äußert sich dazu in einer Fußnote. Da gibt es jetzt unterschiedliche Deutungen von. Ist das ungeschickt? Ist das Berechnung von ihm? Ist das vielleicht sogar ein Symbol, dass man sich gar nicht so auf diese Frage versteifen soll? Was ist Ihre Einschätzung?
Ich habe in meinem Kommentar dazu geschrieben, er weiß es selber nicht. Es ist sicherlich ein Dilemma, um nicht zu sagen eine Aporie, in seiner Situation mit einem Traditionsbestand zurechtkommen zu müssen, ähnlich wie das Zweite Vatikanische Konzil mit dem Ersten Vatikanum oder den Verurteilungen von allen möglichen philosophischen Überzeugungen, Stichwort Menschenrechte vom Syllabus aus dem 19. Jahrhundert. Und er versucht sich aus diesem Dilemma auf eine sehr pastorale, sehr menschliche Weise, ein bisschen die Sprache hinein herauszuwinden, aber ohne sozusagen die innere Struktur dieses Dilemmas offenzulegen. Und mit Fußnoten das Ganze irgendwie handhabbar zu machen, es ist vielleicht das, was geht, aber ich glaube da, und das meine ich auch mit dem Verwirken der Autoritäten, der Kompetenz, das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe des kirchlichen Lehramtes, wenn man auch den Papst als Papst ernst nimmt, zu sagen, dann über kleine Fußnoten zu sagen, naja, also macht, wie ihr es wollt.
Der Papst äußert sich in diesem Schreiben ja zum Teil auch selbstkritisch. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, er weiß sehr gut, was in Familien abläuft, wie und welche Themen Eheleute diskutieren. Das ist aber schon eine neue Qualität von Gedanken. Erleben Sie das als erfrischend oder ist Ihnen das schon viel zu sehr in die Praxis hineingesprochen?
Also es ist natürlich ein unglaublicher Segen, dass in Gestalt von Franziskus jemand Papst ist, der wirklich, ich sag mal, den Staub der Straßen an seinen Schuhen hat bis heute. Ich habe mich ja sehr intensiv mit seiner Vita beschäftigt im Zuge der Recherche für eine Biografie, die vor anderthalb Jahren erschienen ist. Und er war wirklich mehr in den Elendsvierteln an den Rändern von Buenos Aires zu finden, als sozusagen in seinem erzbischöflichen Palast, den hat er ja sogar verkauft, sondern in seiner Verwaltung, genau wie Vikariat, wo er dann letztlich gelebt hat. Nein, dass er natürlich einen ganz anderen Blick auf diese Welt hat, das ist sehr, sehr wohltuend. Und ich glaube, sehr viele Menschen fühlen sich von ihm auch in ihrer Freude und auch in ihrer Not verstanden. Aber das ist die Aufgabe, sozusagen, dann auch das nochmal mit der Tradition, mit der Aufgabe des Lehramtes sozusagen in eine fruchtbare Spannung zu bringen, diese Spannung nicht aufzulösen. Und hier werden Spannungen in diesem Text eher aufgelöst als sozusagen fruchtbar gemacht.
Sagt Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Domradio-Thema zum Papstschreiben Amoris Laetitia. Danke für das Gespräch, Herr Deckers. In über 300 Seiten in der deutschen Übersetzung hat Papst Franziskus die Synodenergebnisse zusammengefasst und äußert sich dabei auch zu den Themen, die für viele junge Menschen von großem Interesse sind. Dazu zählen natürlich auch Dinge wie Sex vor der Ehe und Verhütung. Wolfgang Ehrenlechner ist der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend und jetzt hier im Domradio am Telefon. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Sie.
Sie haben sich relativ schnell geäußert nach der Veröffentlichung von Amoris Laetitia und ein gemischtes Fazit gezogen. Vor allem haben Sie Kritik daran geäußert, dass der Papst so ein bisschen an der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen vorbeigeschrieben hat, wenn ich Sie richtig verstehe. Was stört Sie so?
Ja, genau. Das haben wir wahrgenommen. Er hat zwar sich auch bemüht, die Lebenswirklichkeit in den Blick zu nehmen, aber wir hatten den Eindruck, dass er dann doch nicht in letzter Konsequenz auch darauf eingegangen ist. Also das gab ja ganz viel Prozesshaftes bei der Vorbereitung der Synode im letzten Herbst. Es wurde die Meinung von vielen Katholikinnen und Katholiken in den verschiedenen Ländern dieser Welt eingeholt. Aber in der letzten Konsequenz hat dann eben auch nicht vieles tatsächlich einen Niederschlag gefunden in dem Dokument des Papstes. Auch wir als BDKJ haben uns bei den jungen Menschen umgehört, was für Themen sie bewegen, was sie sich wünschen würden, wie sich die Kirche in diesen Fragen nochmal weiterentwickelt. Und da geht es natürlich darum, wie ihre Beziehungen vor einer Ehe bewertet werden, was junge Menschen auch nochmal stark beschäftigt, das ist das Thema Verhütung oder auch, wie begegnet die Kirche homosexuellen Partnerschaften. Und da ja, findet sich relativ wenig dazu drin, beziehungsweise relativ wenig Bewegung auch, um auf die jungen Menschen zuzugehen.
Sie haben ja deswegen auch so eine Hoffnung in Richtung der deutschen Bischöfe geäußert, dass die hier regional vielleicht andere Akzente setzen. Glauben Sie, da wird man sich in einem gewissen Sinne vom Papst lösen und einen weiteren Weg gehen?
Ja, ich erwarte mir nicht, dass die deutschen Bischöfe vorangehen und für die katholische Kirche in Deutschland völlig neue Regeln aufstellen. Aber ich erwarte mir von den deutschen Bischöfen, dass wir im Gespräch über diese Themen bleiben und dass die deutschen Bischöfe die Anliegen der jungen Menschen in Deutschland auch engagiert in die Diskussion auf weltkirchlicher Ebene einbringen.
Das heißt aber nicht, dass es sozusagen eine Haltung ist, egal was der Papst schreibt, Hauptsache es ändert sich was.
Nein, das ist verkehrt. Wir finden super, dass der Papst grundsätzlich ja auch eine gewisse Offenheit gezeigt hat, dass der Papst auch deutlich gemacht hat, dass Diskussionen nicht beendet sind. Und natürlich, katholische Kirche ist in einem ständigen Prozess, sich zu entwickeln. Manche Entwicklungen dauern länger, manche weniger lang. Wir haben jetzt hier mit dem Schreiben des Papstes einen großen Schritt nochmal in der Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen. Das ist ja quasi ein historischer Schritt, wenn man das so sagen will, hier auch nochmal mehr Offenheit, Freiheiten zuzulassen. Und genauso würde ich mir das wünschen, dass es eben in anderen Fragen noch mehr weitergeht, weil das einfach junge Menschen beschäftigt, weil das ja natürlich Liebe und Partnerschaft ein wichtiger Teil des Lebens von jungen Menschen gerade auch ist, die ja Liebe, Partnerschaft, Sexualität vielfach eben entdecken und ja da ihre ersten Beziehungen eingehen, die natürlich nicht alle gleich in einer Ehe enden.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, Herr Ehrenlechner, wie viele Jugendliche interessieren sich denn überhaupt für die Worte des Papstes oder haben ein Interesse daran, so ein Schreiben wie Amoris Laetitia zu lesen?
Das ist ja gerade das Problem der katholischen Kirche, dass sie viele junge Menschen gar nicht mehr erreicht, weil sie so himmelweit weg ist von ihrer Lebenswirklichkeit und so wenig auch auf die tatsächlichen Probleme der jungen Menschen, was Partnerschaft, Beziehungen angeht, eingeht. Und sich eben mit Extrempositionen, zum Beispiel in Bezug auf Verhütung, ja auch völlig davon verabschiedet hat, überhaupt in einen Dialog mit den jungen Menschen zu treten.
Und trotzdem ist es ein Schritt nach vorne, dieses Schreiben?
Und trotzdem ist es ein Schritt nach vorne, weil sich zeigt, die Kirche bewegt sich doch, sie kann sich doch bewegen und wir können eben im Gespräch bleiben. Der Gesprächsfaden reißt nicht ab.
sagte Wolfgang Ehrenlechner, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, zu seiner Einschätzung zum Schreiben Amoris Laetitia, das Papst Franziskus veröffentlicht hat in der vergangenen Woche, als Zusammenfassung der Ergebnisse der beiden Familiensynoden im Oktober 2014 und im Oktober 2015. Herr Ehrenlechner, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
Es war ein langer Prozess, zwei Bischofssynoden zum Thema Ehe, Sexualität und Familie in den vergangenen zwei Jahren. Viele, viele Diskussionen, zum Teil sehr emotional und hitzig. Wir haben schon einige Stimmen gehört in dieser Sendung zu diesem Schreiben. Wir wollen jetzt nochmal mit der katholischen Frauengemeinschaft ein bisschen eine ganz positive Seite aufzeigen, denn die Vertreterinnen der KfD finden, Papst Franziskus ist mit seinen Worten ganz nah dran an der Wirklichkeit der Menschen und er würde sehr realitätsnah das Leben von Ehe und Familie in all ihren Facetten beschreiben. Aber
auch die Herausforderungen, die Frauen und Männer im Alltag zu tragen haben. Er spricht zum Beispiel über junge Paare mit kleinen Kindern, über alte Paare, über Familien mit behinderten Menschen, über Probleme der Arbeitswelt, über Krisen, auch über Gewalt in Beziehungen, auch über alleinerziehende Familien, über Fragen der Sexualität. Und das in einer Sprache, die man sie so vielleicht bisher nicht in päpstlichen Schreiben gefunden hat.
Sagt Brigitte Vielhaus, sie ist Abteilungsleiterin für Theologie und Kirche beim Bundesverband der KfD. Papst Franziskus, so sagt sie weiter, nimmt hier keine Haltung der Besserwisserei ein, sondern schreibt ganz im Gegenteil als einer, der das Leben der Menschen kennt. Und, ihr auch ganz wichtig, der den Menschen noch viel Eigenverantwortlichkeit zugesteht. Der sagt, dass sie in erster Linie Gott und ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind. Jahrhundertelang, so Brigitte Vielhaus von der KfD, habe die katholische Kirche den Menschen genau vorgeschrieben, wie sie zu leben haben.
Und wenn jetzt Papst Franziskus, also er jetzt ja auch nicht erstmalig, aber in seinem Schreiben Gewissensentscheidungen in der Weise ernst nimmt, was ja wirklich konkret heißt, dass Frauen und Männer in ihrem Alltag auch ihre eigenen Entscheidungen treffen können, selbst wenn sie, ich sage jetzt mal streng genommen, der kirchlichen Lehre widersprechen.
Brigitte Vielhaus von der KfD zum Papstschreiben Amoris Laetitia. Es ist der dritte große Text von Papst Franziskus. Nach Evangelii Gaudium und der Umweltenzyklika Laudato Si, jetzt das postsynodale Schreiben Amoris Laetitia. Über die Wahrnehmung dieses Schreibens möchte ich mit jemandem sprechen, der in Rom immer ganz nah dabei ist, wenn der Papst bei Audienzen oder Gottesdiensten auftritt. Es ist der Rom-Korrespondent des Internetportals CutNet, Armin Schwiebach. Er ist auch Dozent für systematische Philosophie am päpstlichen Athenäum Regina Apostolorum. Guten Tag, Herr Schwiebach.
Guten Tag.
Viel war von einem neuen Stil die Rede, von einem neuen Ansatz eines päpstlichen Schreibens in den ersten Reaktionen der ersten Tage. Sie haben relativ schnell gesagt, Sie müssten lachen, wenn Sie von Revolution hören. Warum?
Es ist zweifellos keine Revolution, weil es in der Kirche keine Revolution geben kann und vor allen Dingen keine Revolution, die von einem Papst ausgingen. Was bemerkenswert ist und was unter anderem auch Kardinal Schönborn bei der Vorstellung des Schreibens als Besonderheit hervorgehoben hat, ist, dass dieses relativ lange Schreiben in erster Linie zunächst als Sprachereignis beeindruckt. Was soll das heißen, Sprachereignis? Eine Änderung der Sprache, eine Änderung der Art und Weise, wie sich der Papst an die universale Kirche wendet mit seinen Überlegungen, mit seinen Zusammenfassungen. Das heißt, wie Papst Franziskus im Paragraphen 3 von Amoris Laetitiae auch eindeutig erklärt, es geht ihm nicht darum, quasi dogmatische oder lehramtlich festgeschriebene Aussagen zu treffen, sondern es geht ihm darum, weiter in einem Diskurs zu bleiben. Das heißt, das Dokument stellt für den Heiligen Vater nicht den Abschluss einer Diskussion vor, den er autoritativ vor die Kirche und vor die Gläubigen stellt, sondern es stellt in erster Linie einen großen Anspruch an die Gläubigen und an die Kirche dar, sich auf das Denken des Papstes einzulassen, zu sehen, die Dimensionen, welche er vorschlägt, in die Tiefe der Ehetheologie, in die Tiefe der Familientheologie, der Familienpastoral und der Ehepastoral einzutreten und das Ganze natürlich nicht von irgendwoher aus einer Neutralität heraus, sondern eben aus den Grundlagen selbst des christlichen, des katholischen Glaubens heraus.
Das heißt, es ist trotzdem eine neue Qualität.
Es ist eine neue Qualität und wie das Kardinal Schönborn sehr schön gesagt hat, es ist in der Tat ein Sprachereignis. Eine neue Qualität, nicht in dem Sinne, als ob die vorhergehenden Qualitäten der vorhergehenden Päpste schlechter oder weniger mitteilbar gewesen wären, sondern der Stil des Papstes ist anders. Es ist ein persönlicher Stil. Ein Stil, den wir jeden Tag, fast jeden Tag sehen und hören können, wenn er zum Beispiel die Heilige Messe in seiner Kapelle in Santa Marta feiert. Der Papst spricht, er tritt konkret in Kommunikation mit den Gläubigen, in eine Kommunikation mit den Gläubigen ein. Er liebt es nicht, vorgefertigten Texten zum Beispiel zu folgen, sondern er liebt es, den einzelnen Menschen zum Zuhören zu bringen und in seinen Gedankengang hineinzuziehen. Natürlich kommt dazu auch eine Änderung des Sprachstiles. Das heißt, was vielleicht früher in einer allgemeinen Rede abgehandelt worden ist und vielleicht weniger auf einzelne Bewertungen positiver Natur geachtet worden ist, so stehen wir hier vor einem Ton, der zweifellos wertschätzend a priori genannt werden kann. Das heißt, der Papst macht nie Vorurteile im wörtlichen Sinne. Ein Urteil, das vor dem Menschen stattfindet, sondern der Papst urteilt, wenn überhaupt, mit dem Menschen, setzt sich wertschätzend mit den Wirklichkeiten auseinander, vor denen wir stehen, eben der Wirklichkeit der Ehe, der Problematik der Familie, weltweit, nicht nur in Europa oder in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit.
Das heißt, es gibt trotzdem auch eine Kontinuität zu Benedikt XVI. Und Johannes Paul II.?
Wenn es keine Kontinuität gäbe, beziehungsweise wenn es das gäbe, was jetzt einige der, ich nenne sie immer, der neupapistischen Interpreten vertreten.
Wer sind die?
Dann bestimmte Formen von Journalismus, bestimmte Formen von öffentlicher Meinung, die vertreten werden. Namentlich kann ich da jetzt auch jemanden hinzufügen, wie zum Beispiel ein Kardinal Kasper, der schreibt, dieses apostolische Schreiben repräsentiere das revolutionärste Schreiben der letzten 1000 oder 1700 Jahre. Das sind alles in erster Linie Phrasen, das sind Sachen, die sich gut anhören, die gut bei einer Mediengesellschaft ankommen, bei einer Massenmediengesellschaft, die gut bei einer Masse ankommen, die sich an und für sich nicht für die katholischen Inhalte interessiert. Jedes Dokument des Lehramtes, und ich würde da sogar hinzufügen, jedes Dokument des Lehramtes, das nicht als Ausdruck eines ordentlichen Lehramtes zum Beispiel gesehen werden kann, muss so interpretiert werden, dass es innerhalb einer Kontinuität mit dem Gesamt des Lehramtes zu stehen kommt. Anders geht es nicht. Alles andere sind von außen herangetragene Interpretationen, die in der Regel den Erwartungshaltungen und den Wünschen Einzelner entspricht, die, was allerdings nichts mit dem zu tun hat, was in einem Dokument oder in einer päpstlichen Äußerung selber steht.
Interpretiert wird natürlich das jetzt auch, was der Papst geschrieben hat. Manch einer fragt sich, ob er noch hätte weitergehen können oder müssen oder ob er es eben nicht konnte, um eine Spaltung der Kirche zu vermeiden.
Ach, in erster Linie sind es zunächst Hypothesen. Wenn man sich das Dokument insgesamt anschaut, ganz durchliest, von vorne bis hinten, jeden der 325 Paragraphen, ein Dokument, das mit einem schönen Gebet für die Familie abschließt, dann wird deutlich, dass der Papst in erster Linie seine Sorge zum Ausdruck bringt. Er hat Sorge. Er sorgt sich um die Welt und er sorgt sich um die Kirche. Er sorgt sich darum, wie das Evangelium der Familie, das von Johannes Paul II. Fast 30 Jahre lang verkündigt worden ist, so weitergebracht werden kann, dass es der Menschheit nützlich ist, dem Willen Gottes entspricht und somit zu einer authentischen Verwirklichung kommt. Darum geht es. Denn es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Wünsche zu befriedigen, weiterzugehen oder ähnliches, sondern es geht darum, im Horizont der Wahrheit zu sein, der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit, die in die Welt ausstrahlen muss und die sich in der Welt konkretisieren muss, in allen einzelnen Verhältnissen, in allen einzelnen Bezügen.
Sie beobachten den Papst ja relativ intensiv, beinahe täglich könnte man sagen. Wie erklären Sie sich, dass der Papst jetzt auch nach diesem Schreiben immer noch, trotz einiger kritischer Kommentare, sage ich dazu, immer noch eine Art Medienstar ist. Ist das auch die Sprache, die Sie schon angesprochen haben?
Ja, es ist in erster Linie die Sprache. Es gibt ja bereits Bücher über die Art und Weise der Kommunikation des Papstes. Dazu kommt, dass diesem Papst ein Gefallen zuteil wird, der Benedikt nie zuteil geworden ist, zum Beispiel, und für lange Zeit auch Johannes Paul II. Nie zuteil geworden ist, nämlich das Wohlwollen der Medien. Die Medien erkennen in Papst Franziskus keinen, in Anführungsstrichen, Feind, den es wegen seiner Ansichten zu bekämpfen gelte. Man denke nur zum Beispiel an seine Rede, die immer wieder kommt, von der Gefahr, die vom Fürsten der Welt ausgeht. In dieser Woche hat er wieder davon gesprochen, dass der Anführer der Revolution gegen den Willen Gottes der Fürst der Welt ist und hat die Christen dazu aufgerufen, sich vor diesem Fürsten der Welt zu hüten. Und er hat es bezogen zum Beispiel auf konkrete Maßnahmen von Gesetzgebern, die gegen das göttliche Gesetz und gegen die Werte sind, denen die Christen anhängen und die Christen verteidigen. Das sind alles harte Aussagen, und wären sie von einem Papst wie Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI. Gekommen, dann wäre es zu einem Sperrfeuer gekommen. Hier wird es schlicht und einfach, man kann sich fragen warum, aber es ist so, ignoriert. Und was überwiegt, ist diese Grundsympathie, vor allen Dingen eben in unserer Medienwelt, die diesem Papst entgegengebracht wird.
Sagt Armin Schwiebach aus Rom zum Papstschreiben Amoris Laetitia nach der Familiensynode. Danke für Ihre Einschätzung aus Rom. Domradio, das Thema geht langsam zu Ende. Zum Schluss der Sendung ist nochmal der Kollege Jan-Henrik Stehens aus unserer Theologieredaktion ins Studio gekommen. Jan-Henrik, lass uns am Ende noch ein bisschen zusammenfassen, das, was wir heute gehört haben, diese Vielzahl der Stimmen. Wenn man jetzt dieses Bild sich so vor Augen führt, das waren heftige Diskussionen im Vorfeld der Synode, dann hat es zwei Synoden gegeben, die vorbereitende und die ordentliche Synode, und jetzt dieses Schreiben des Papstes. Welches Bild bleibt jetzt stehen am Ende?
Ich denke mal, dass dieses Schreiben kein Abschluss ist. Es haben ja einige erwartet, dass Papst Franziskus mit diesem Schreiben jetzt ganz klares Wort sagt zu einigen strittigen Themen, ist oder ist nicht. Und er hält sich bei einigen entscheidenden Fragen die Entscheidung vor. Und ich denke, dass dieses Schreiben erst einmal wirklich ein Anstoß ist, ein Anstoß zu einer weiteren Entwicklung. Einmal in diesen Fragen, die hier angestoßen worden sind. Es wird an der Basis, es wird in den Diözesen, es wird in der Weltkirche weiterhin darüber gesprochen werden. Da sind wir noch nicht an einem Ende. Wir sind auf einem Weg, auf einem synodalen Weg oder wie man ihn nun nennen mag. Aber es wird sicherlich auch eine Diskussion geben. Da stimme ich dem Daniel Deckers zu, aber auch dem Professor Hoping. Auch um das Papstamt an und für sich. Also was sagt uns das Lehramt des Papstes, wenn eben Franziskus in diesen Fragen eben auf das Lehramtliche doch so sehr verzichtet oder sich davor doch so sehr zurückhält? Was sagt das für künftige Päpste auch aus? Ne? Das heißt, also ich denke mal, da werden wir sicherlich in einem interessanten Prozess bleiben. Wie geht das in Zukunft weiter?
Das heißt, wir sind jetzt nicht auf dem Status einer Entscheidung, sondern die Diskussionen gehen erst richtig los.
Das würde ich mal so sehen. Also das ist sicherlich, wir sind hier nicht an einem Punkt, Roma locuta causa finita, sondern die Schlacht ist eröffnet, wenn man es mal so salopp formulieren darf.
Und einige der interessanten Aussagen und Einschätzungen dazu haben wir heute zusammengefasst in Domradio. Das Thema: die Freude der Liebe, Amoris Laetitia, zum Papstschreiben, das er veröffentlicht hat nach den Familiensynoden in den letzten beiden Herbsten. Das war unsere Themensendung, die Sie gerne im Internet nochmal nachhören können. Auf domradio.de können Sie sie auch als Podcast runterladen, und Sie finden viele weitere Informationen zu diesem Thema natürlich bei uns im Internet. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Matthias Friebe. Machen Sie es gut.